Das Thema, liebe Brüder, was die Brüder in der Reisekonferenz mir stellten, ist das Thema, was ausgedruckt auf dem Programm steht, Dienste der Frau oder Frauendienste. Ich habe ganz bewusst die Formulierung hinterher offen gelassen, dass das nicht nur bezogen ist auf das Thema Dienste der Frau in der Versammlung. Denn die Dienste dort ergeben sich letztlich auch aus dem Bereich des Hauses. Ich möchte eine Bibelstelle aus den vielen, die man lesen könnte und sollte, jetzt aber sicher der Zeit wegen ausführlich nicht gelesen werden können, aus dem ersten Buch Mose lesen, Kapitel 2. Nur den einen Vers 18. Da sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, seinesgleichen. Und die Anmerkung sagt, ihm entsprechend oder die ihm entspricht. Günther sagte vorhin, im Vorfeld habe es Kritik gegeben über die Formulierung des Themas und warum dieses Thema überhaupt da ist, was er behandelt hat. So hörte ich es auch. Es wurde gefragt, warum man überhaupt solch ein Thema, was doch weit geht oder hinreichend bekannt sei, auf die Tagesordnung setzen würde. Ich möchte nicht viel dazu sagen, sondern eher fragen. Wenn wir darüber, Brüder, so gut Bescheid wissen, warum sagen wir es denn dann nicht? Wenn es so bekannt ist, warum macht es denn in so vielen Versammlungen Not? Das ist doch die Frage, die die Aktualität dieses Themas, was ich jetzt behandeln möchte, auch unterstreicht. Und ich denke, dass von daher die Stellungnahme heute durchaus begründet ist. Sie ist vor allen Dingen deshalb so aktuell, die Behandlung dieser Frage Frauendienste, weil die Frau ganz allgemein gesehen noch nie in der Geschichte der Menschheit so aus der ihr von Gott zugewiesenen Rolle herausgetreten ist wie in unserer Zeit. Und die Umwelt, und wir brauchen das, wir können das aus jeder Tageszeitung erfahren, wird außerordentlich stark von dieser neuen Bewegung mitgeprägt. Das Denken über die Stellung der Frau und die Aufgaben der Frau, die aus der Stellung herauskommen, verändert sich, hat sich verändert. Und natürlich reicht das auch bis in die Versammlungen hinein. Und bis in das Schriftgut, was Brüder in den Versammlungen oft ihrer Auslegung über diese Frage zugrunde legen. Ihr braucht nur einmal alles, was heute im Wesentlichen zur Verfügung steht und sich den Charakter gibt, als sei es aktuell und à jour, zu lesen, zu untersuchen, und schon merkt ihr, wie nah oder wie weit es an der Bibel orientiert ist. Und dahin haben wir uns ja alleine zu orientieren. Aber diese Veränderungen des Denkens über Stellung und Aufgabe der Frau führt natürlich auch zur Veränderung von Ordnungen in der Gesellschaft und in der Gemeinde, so wie sie noch nie dagewesen sind. Ordnungen, die tausende von Jahren gültig waren und nun plötzlich nicht mehr gültig sind. Ich denke, dass es deswegen nötig ist, einmal zurückzugreifen auf die Gründe für die Veränderung des Denkens heute und dann natürlich auf das Bild der Schrift, was sie uns zeigt über Stellung und Aufgabe der Frau, damit wir uns von daher Weisung holen können. Ganz schnell auch hier ein geschichtlicher Rückblick zuerst einmal. Wir kennen alle den Begriff Emanzipation. Es ist ein Begriff aus dem römischen Recht. Und dieser Begriff meinte ursprünglich die Entlassung eines Sohnes aus der väterlichen Gewalt der Familie, in die Selbstständigkeit. Später wurde dieser Begriff ganz allgemein gebraucht für Entlassung in die Selbstständigkeit bei allen oder Entlassung aus der Abhängigkeit in die Selbstständigkeit für alle. Und natürlich haben die Frauen, die in der Emanzipationsbewegung seit etwa Mitte vorigen Jahrhunderts verstärkt auftraten, diesen Begriff für sich gepachtet. Diese Gleichberechtigungsfragen, die die Gesellschaft seit dieser Zeit bewegen, sind von daher geprägt worden. Wenn wir heute nüchtern zurückschauen, können wir sagen, dass die Gleichberechtigung, die früher teilweise in unserer Gesellschaft nicht verwirklicht war, etwa seit der Jahrhundertwende voll verwirklicht ist und auch seit der Zeit voll genossen wird, als sei sie selbstverständliches Gedankengut und Rechtsgut seit Jahrtausenden. Heute ist der Begriff nicht mehr aktuell, Emanzipation. Er ist abgelöst worden durch einen anderen Begriff mit einem anderen Inhalt, und das ist der Begriff des Feminismus. Feminin heißt weiblich, und das Weibliche, das wird hier besonders herausgestellt. Nicht in dem Sinn, wie Männer das gewohnt sind zu sehen. Was genau, ich werde es versuchen gleich noch darzulegen. Feminismus ist uns aus der Presse bekannt mit all seinen, weil wir ja gewohnt sind, das sofort auf den Bereich der Gemeinde anzuwenden, mit all den dann daraus für die Gemeinde resultierenden, ich will es gleich werten, schrecklichen Folgen. Heute hat der Feminismus drei Ausprägungen seiner Richtung. Die erste Richtung ist vergleichsweise harmlos. Es ist die Entwicklung der Frauenrechtsbewegung, von der ich eben sprach, Emanzipationsbewegung. Und die will heute eigentlich nur noch eins, andere Gesetze schaffen, aber sie hat keinen grundsätzlichen Umsturz im Auge. Die zweite Ausprägung der Richtung geht hin, und die ist schon etwas radikaler, in die Abschaffung der patriarchalischen Ordnung, so wie wir sie kennen in unserer Gesellschaft. Und die dritte Richtung, das ist die eigentlich uns heute immer wieder begegnende feministische Bewegung. Sie hat einwandfrei endzeitlichen Charakter. Es ist die Schaffung einer im Gegensatz zur patriarchalischen Gesellschaft, das heißt vom Mann her bestimmten Gesellschaft, vom Vater her und vom väterlichen Denken her bestimmten Gesellschaft, durch den Ersatz mit der matriarchalischen Gesellschaft. Erst als ich mich mit dem Thema hier einmal näher befasste, wurde mir deutlich, wie schlimm das ist. Ich will zwei Bücher gleich vorweg empfehlen, ich hätte es vorhin schon sagen sollen, die uns einmal das Gedankengut von der Schrift her besonders deutlich zeigen. Das ist das Buch aus unserer eigenen Verlagsgesellschaft, Die Frau nach den Gedanken Gottes. Und dann das andere Buch, was über die moderne Bewegung uns sehr guten Aufschluss gibt, ist von Lutz von Pattberg, Feminismus. Beide natürlich empfehlenswert, sonst würde ich sie nicht empfehlen. Diese matriarchalische Ausprägung, diese dritte Richtung jedenfalls, die will eine grundsätzliche Änderung. Sie geht also davon aus, und jetzt hören wir, wie sie spricht, nur das Weibliche ist gut. Und es ist deswegen gut, weil es allein göttlich ist, göttlichen Ursprung hat und in das Göttliche hineinmündet. Deswegen muss das göttliche Mannesbild, was die Bibel vermittelt, auch abgeschafft werden und eingeführt werden heidnische, natürlich vornehmlich weibliche Gottheiten, wie wir sie sonst gar nicht kennen. Und die Folge davon ist, dass alle Bindungen, die bisher die Gesellschaft intakt in einem relativen, in relativ gutem Takt hielten, aufgelöst werden. Die Ehe, wir merken es heute sehr deutlich, die familiären Bindungen, und alles wird ersetzt letztlich durch ganz anders geartete, nur von der Gesamtheit her bestimmten staatlichen Institutionen. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Auf diesen Grundlagen des Feminismus baut nun die feministische Theologie auf. Und da lehrt es einen, wenn man das liest, wirklich das Grausen. Diese Bewegung, sie versteht sich tatsächlich als eine Bewegung. Günther hat vorhin von der Bewegung der Brüderversammlung gesprochen. Das ist nicht ein theoretisches Gedankengebäude. Eine Bewegung ist etwas, was sich entwickelt, sich nicht verändert zuerst einmal, aber in dem Leben und Kraft ist. Und so versteht sich auch die feministische Theologie. Also in dieser Bewegung, da geht es tatsächlich zunächst einmal darum, das Menschenbild, was wir haben, zu hinterfragen. Die Abhängigkeiten voneinander zu hinterfragen. Die feministische Theologie lehnt sich grundsätzlich gegen Gott auf. Sie will ihn weghaben. Sie leugnet jede Art von göttlicher Autorität, wie immer sie auftritt. Sie lehnt sich auf gegen jede Rollenzuweisung an die Frau. Wenn die Bibel sagt, so ist es, sagt sie nein. Umgekehrt muss es sein. Sie lehnt sich der Rolle der Frau nach der Schrift, Bezug auf ihre Aufgaben, biblischen Aufgaben werden glatt abgelehnt. Und sie sagt, dass die Frau, das sagte ich vorhin beim Feminismus schon einmal, einen besonderen Wert hat, Heilswert hat. In ihrer Verwirklichung entsteht Heil. Können wir einen Exkurs, die große, aufgewertete Rolle von Maria da bereits mit hineinsehen? Ich bin ganz sicher, dass sie hineingehört. In einer solchen verwirklichten, von der feministischen Theologie her bestimmten Gesellschaft ist der Mann überflüssig geworden. Und so sucht diese Theologie in der Selbstverwirklichung. Wir müssen uns dieses Wort, was wir selbst schon teilweise oft angewendet haben, auf die Verwertung der geistlichen Gaben in den Versammlungen, müssen wir uns sehr gut merken. Es ist ein schlimmes Wort. In der Selbstverwirklichung wird die Befreiung gesucht. Gott ist das Symbol männlicher Herrschaft, sagt diese Theologie. Deswegen muss er weg. Und deshalb müssen Menschheit und Kirche oder Gemeinde befreit werden von diesem von Gott her bestimmten, in der Gesellschaft verwirklichten Patriarchat. Dann wird der alte Menschheitstraum erst wahr, dass nämlich auf Erden ein Friedensreich entsteht. Das ist die gesamte Darlegung. Ich finde, sie passt nahtlos, wer die biblischen Aussagen über die Endzeit kennt, da merkt man sofort, das passt nahtlos in unsere Zeit hinein, von daher ist die Frage also außerordentlich aktuell. Zur Bibel sagt diese Theologie, dass sie ein garstiges Buch sei. Man überlege sich, was die überhaupt noch unter dem Begriff Theologie verstehen. Und deshalb, weil Gott als Symbol männlicher Herrschaft weggeschafft werden muss, kann natürlich auch Gott nie, Aussage dieser feministischen Theologie, Mensch geworden sein in einem Mann. Deswegen kann Christus nie Mensch oder Fleisch gewordenes Wort Gottes gewesen sein. Deswegen ist Christus Anbetung in unserer Zeit, so die feministische Theologie, Götzenanbetung. Wenn man sie fragt, was ist denn Sünde? Sagt sie, Sünde ist nur ein Mangel an Selbstbewusstsein. Der Mensch ist für sich das Maß geworden. Nun, ich will nicht mehr dazu sagen. Ich sagte vorhin schon, das Beschäftigen damit lehrt einen das Grausen. Ich denke, dass diese Theologie gar keine Theologie ist, sondern eine Satanologie. Sie zeigt jedenfalls deutlich antichristliche Züge, ist gotteslästerlich, zeigt Züge des Menschen der Gesetzlosigkeit, und ich glaube, dass sie die dreisteste Rebellion gegen Gott ist, die je irgendwann einmal existiert hat. Brüder, wir mögen sie weit von uns weisen, sagen, was haben wir damit zu tun? Haben wir auch nicht, Gott sei Dank. Aber das Denken, was von ihr ausgelöst um sich greift, geht letztlich dann bis in unsere Kreise hinein. Im Denken fangen Veränderungen an, die sich erst sehr spät in Taten, Fakten zeigen. Deshalb geht es für die Christin, die ja nur Gott gefallen will und die Aufgaben entsprechend ihrer Stellung erfüllen möchte, die Gott ihr zugewiesen haben, darum, wie sieht ihr von Gott gewiesenes Bild aus? Das nennt man Selbstverständnis. Wie ist ihr Selbstverständnis? Natürlich kann sie, wenn sie sich dahin jetzt orientieren will, nur Maß nehmen an der Sinnstellung, die Gott ihr gab, der sie schuf, der kennt sie am besten. Der machte sie auch so, wie sie die Aufgabe, die er, Gott, ihr zuwies, am besten erfüllen konnte. Er hat sie damit mit Gaben ausgerüstet, spezieller Art, und mit einer Art ausgerüstet, die für sie, die für ihr Glück und für die Lebenserfüllung nötige Voraussetzung ist. Wir halten eins fest, aus ihrer Stellung heraus kommen ihre Aufgaben. Und das müssen wir jetzt noch etwas näher untersuchen. Wer Gott als seinen Schöpfer anerkennt und Gott auch als den alleinigen Herrn mit alleinigem Herrschaftsanspruch anerkennt, für den ist klar, dass sein Wille und sein Plan unveränderlich gelten. Da können die Menschen denken und sagen, was sie wollen. Gott bleibt in seiner Planung und in der Ausführung seines Willens im Beharren darauf, dass der allein Heil schafft, gleich, immer gleich. Wenn das stimmt, was wir damit sagen, dass Gottes Planung und Willen gleich bleibt, dann sind auch Stellung und Aufgabe für Mann und Frau in ihrem privaten wie im öffentlichen Bereich unveränderlich heute gültig wie vor 6000 Jahren. Dann ändert sich das letztlich auch nicht. In unserer Gesellschaft sieht das ganz anders aus. Da hängt das Selbstverständnis der Frau davon ab, was man zu der Zeit, in der man lebt, über sie denkt. Und was jetzt in der entsprechenden Zeit ihre primäre Aufgabe sein könnte. Und so passt man das Selbstverständnis auch der Veränderung des Denkens an. In Gottes Bereich oder im Bereich der Gemeinde oder der Versammlung, da gelten natürlich Gottes Normen, unveränderlich. Und nun geht es darum, ob man Gott wirklich noch zubilligt, dass er auch in diesem Bereich das alleinige Sagen hat. Ob er wirklich der Herr ist, oder ob man das letztlich, ich nehme die Schlussfolgerung jetzt einmal vorweg, das ersetzt durch den Willen zur Selbstverwirklichung. Das ist Ichsucht. Ich denke, dass wir heute da mehr und mehr Anpassung an die Zeit vorgenommen haben und das gar nicht gespürt haben, dass wir so verändert denken. Brüder, wenn wir den Anspruch erheben, Versammlung Gottes zu sein oder darzustellen, dann gelten für uns in der Verwirklichung, in der Durchführung dieses Anspruchs natürlich auch nur seine Grundsätze und Normen. Davon hängt unsere Existenz ab, davon hängt der Segen Gottes ab, davon hängt die Klarheit des Zeugnisses ab und davon hängt auch unser Selbstverständnis ab. Wer sind wir denn eigentlich? Und dann müssen alle anderen Argumente, die man heute vorbringt, einfach wegfallen. Die Argumente zum Beispiel, die Aussage, die die Schrift bringt, die galt nur damals. Die war nur passend für Korinth. Die war nur passend von Paulus über Timotheus an die, die er zu betreuen hatte. Und, und. Die fallen dann natürlich alle weg. Jetzt fragen wir uns, wie sieht denn tatsächlich nun die Stellung der Frau aus, nach Gottes Gedanken? Wir erinnern uns an ihre Erschaffung. Vor ihr wurde Adam erschaffen, der Mann. Gott schuf den Menschen aus Staub. Staub vom Erdboden und bildete daraus einen Menschen und hauchte in ihn seinen Atem. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Brüder haben früher gesagt, und ich halte das für einen sehr guten Gedanken, weil uns das für die Frau anschließend sehr nützlich wird, wenn wir das dann ergänzen. So wie Adam aus Staub, aus Materie, aus einer Sache heraus gebildet wurde, so ist auch seine Art. Er ist im Wesentlichen sachbezogen. Eva wurde nicht aus Staub gemacht. Eva wurde aus Adam gebildet, aus einem Menschen herausgebildet. Deshalb ist sie von ihrer Art her ganz anders. Sie ist nicht sach-, sondern personenbezogen. Und da merken wir schon, was sind denn Personen? Das sind die Leute in ihrer Umwelt. Und die ihr am nächsten stehen, sind zunächst einmal ihr Mann und ihre Kinder. Das Verhältnis im Verhältnis zum Mann ist sie also ganz andersartig. Das ist wichtig festzuhalten. Das bedeutet kein Gegeneinander. Das bedeutet aber sehr wohl ein von Gott gewolltes Zueinander. Und der Schöpfer sagt, wenn er sich das Ergebnis seines Schaffens ansieht, sehr gut, alles sehr gut. Kapitel 1, 31, 1. Mose. Und dann legt er ihr, wenn diese nähere Beschreibung der Erschaffung dann im zweiten Kapitel vor uns gestellt wird, einen Begriff zu, ehe sie da ist, ehe sie erschaffen wurde. Das ist der Schlüsselbegriff für das Selbstverständnis der Frau. Und der Begriff heißt Gehilfin oder Hilfe. Und dagegen geht natürlich zentral, genau auf den Punkt bezogen, die feministische Theologie vor. Und hinter ihr steht der Teufel. Und da merken wir, wer letztlich dagegen opponiert. Wenn wir aber den Begriff Gehilfin haben und die Frau jetzt einmal in ihrem Verhältnis zum Mann sehen, dann stellen wir erstens fest, dass der Mann ergänzungsbedürftig ist. Das von Gott für ihn geplante und gewollte Menschenbild kann er allein nicht abstrahlen. Er braucht die Hilfe, damit er wirklich das, was er darstellen soll, auch darstellen kann. Zweitens. Dem Mann vertraut Gott die Führung an, in dem Augenblick, wo der zweite Mensch, seine Frau, Eva, existiert. Der Begriff Hilfe bedeutet aber, dass sie nachgeordnet ist, denn sie soll ihm zuarbeiten, helfen. Das ist keine Abwertung. Das zeigt uns nur ihre primäre Aufgabe. Sie soll Hilfe für den ihr nach Gottes Willen vorgeordneten Mann sein, damit er die ihm von Gott übertragenen Aufgaben erfüllen kann. Und ich finde, dass wir, wenn wir die Begriffsbezeichnung Hilfe von daher untersuchen, schon sehr viel Aufschluss gewonnen haben über Stellung und Aufgabe der Frau. Im Rahmen der Gehilfin stehen der Frau alle Möglichkeiten offen, aber nur in dem Rahmen, nach Gottes Willen. Das Problem heute, wie auch schon zu Adams oder Evas Zeiten, sagen wir besser, ist geblieben. Diese Stellung, dieses Selbstverständnis für sich anzunehmen. Wenn man das nicht annimmt, dann wird daraus auch nichts. Nun ist die Umwelt in ihrem Denken und Handeln natürlich ganz anders. Und deswegen hängt sehr viel für uns heute davon ab, ob wir diese Grundgedanken Gottes akzeptieren können und vor allen Dingen akzeptieren wollen. Eigentlich müsste ich hier zu Schwestern sprechen. Ist euch das mal aufgefallen? Aber Brüder, warum sprechen wir zu Brüdern? Weil es eure Aufgabe ist, in den Versammlungen das den Schwestern zu sagen. Es geht also um das Selbstverständnis. Ein Mensch hat nur dann oder kann nur zu einem Selbstverständnis kommen und damit zu einer Erfüllung seines Lebens auch, wenn er sich begreift, einmal in seinem Verhältnis zu Gott und einmal in seinem Verhältnis zum Mitmensch, zum Du, zum Anderen. Das ist natürlich hier für die Frau zuerst einmal ihr Mann, ihre Familie und dann auch die gesamte Umwelt, soweit sie Personal da hineinreicht. Wie sieht das Selbstverständnis der Frau nun aus? Lasst mich das bitte noch einmal zusammenfassen. Gott schuf Adam und aus ihm heraus die Frau. Vor Gott sind beide völlig gleichwertig. Natürlich auch beide völlig gleich heilsbedürftig nach dem Sündenfall. Gleich heilsbedürftig, erlösungsbedürftig. Zweitens. Gott übergibt, das übersieht man sehr schnell und leicht, die Aufträge und die Verantwortung an den Mann, bevor Eva erschaffen ist. Sind die Aufträge vor allen Dingen begrenzte Nutzung der Frucht des Gartens. Das alles steht dir zur Verfügung bis auf die Sache. Und auf der anderen Seite eine Begrenzung, aber letztlich volle Entfaltung in seinem Herrschaftsauftrag durch die Namensgebung allem Geschöpflichen gegenüber. Damit, dass er vor Evas Erschaffung diese Aufträge und damit die Verantwortung übernimmt, ist die Führungsrolle von Gott gewollt, von Gott gegeben. Adam soll sogar Eva unterweisen. Und wenn er es nicht tut, wird er schuldig. Merken wir, wie das in unsere Lage jetzt persönlich und auch als Brüder in den Versammlungen hineinspringen. Deswegen ist die Führung zwischen den beiden auf den Mann bezogen nie Anmaßung, wenn sie nicht als Herrschen missbraucht wird. Das ist nämlich die Folge der Sünde erst, das Herrschen. Es ist nie Anmaßung, sondern Gottes Auftrag. Drittens, Adam wird deswegen natürlich auch als Erster zur Verantwortung gezogen nach dem Sündenfall. Und Adam weiß, dass er die Verantwortung trägt und antwortet. Dann spricht Gott erst zu Eva. Und das heißt, sie hat eine abgeleitete Verantwortung. Die Primärverantwortung liegt bei ihm. Hier merken wir, was Gehilfin sein heißt. Gehilfin sein heißt, von der Warte her auch erklärt, eben nicht die erste Verantwortung tragen und nicht die Führung ausüben, sondern abgeleitete, unter dem Mann gegebene Verantwortung übernehmen. Das hat man oft heute als auch den Begriff Hilfe als abwertend verstanden. Das ist es, weiß Gott nicht, denn Gott selbst bezeichnet sich zum Beispiel als die Hilfe Jakobs. Die Bibel zeigt also durchlaufend im Alten wie im Neuen Testament ohne jeden Bruch die gleiche Haltung zur Frauenfrage. Und die ist die, die ich dargelegt habe. Im Neuen Testament kommt sie mehrere Male darauf zurück. Und ich glaube, dass es auch berechtigt war, denn die Problematik hatte sich verschärft, weil gegenüber der Erschaffung des Menschen zur Zeit des Neuen Testamentes schon tausende von Jahren weitergegangen waren bis an das Ende heran, in der Planung Gottes und auch in der Heilsgeschichte. Wenn die Bibel im Neuen Testament darauf zu sprechen kommt, dann greift sie die beiden Punkte, die wir eben behandelt haben, hier wieder auf. Spricht sie die Rangordnung an, die Vor- und Nachordnung, dann lesen wir 1. Korinther 11, Gott, Christus, Mann, Frau. So die Abhängigkeitsverhältnisse und Vorordnungen und Nachordnungen. Oder sie greift es besonders deutlich auch in 1. Timotheus 2 auf. Spricht die Bibel im Neuen Testament aber von der Erfüllung des Auftrages der Frau, dann braucht sie nicht primär jedenfalls die Stelle aus 1. Korinther 11. Dann tut sie es direkt, aber auch den Mann mit hineinbeziehend über Epheser 5, das Bild der Liebe, und stellt dann der Christin in besonderer Weise das Vorbild Christus und die Gemeinde als verpflichtend und das Herz bewegend vor Augen. Und sie zeigt damit sehr deutlich, dass die Lebenserfüllung der Frau davon abhängt, und da sind wir als Männer gefragt, dass die erste Erweisung von Liebe vom Mann ausgeht. Liebe der Frau ist immer Antwort auf die zuerst erwiesene Liebe durch den Mann. Wir könnten ganz einfach sagen, das Verhalten der Frau hängt vom Verhalten des Mannes ab. Aus diesem Stellungsverständnis, liebe Brüder, ergeben sich nun die Aufgaben der Christin. Und die sind wieder geordnet grundsätzlich und speziell. Wir unterscheiden zwei große Gebiete, die Gott mit der Begabung der Schwestern und mit der ihr innerhalb dieser Begabung möglichen Aufgaben zugeordnet hat. Das ist erstens natürlich der private Bereich. Das ist der Kreis der Ehe, das ist der Kreis der Familie. Und die Forderungen, die die Umwelt und der Alltag an Ehe und Familie stellen. Ich will versuchen, eine Reihenfolge, die auch ungefähr die Rangordnung wiedergibt, nach meinem Verständnis jedenfalls, in der Nennung der Aufgabenbereiche jetzt vorzunehmen. Und wenn ich das tue, dann steht als erster Punkt und als erste Aufgabe der Frau, Ehefrau zu sein. Gehilfin als Frau ihres Mannes. Viele sagen, das ist doch selbstverständlich. Bitte, Brüder, prüft es mal bei euch in der Ehe. Nicht, dass die Frauen belastet werden dadurch. Es ist die Primäraufgabe der Frau, Ehefrau zu sein. Lass es mich bitte noch deutlicher sagen. Für den Mann als Hilfe zur Lösung dessen Aufgaben, von dessen Aufgaben. Als ich darüber nachdachte zu Hause, da fiel mir ein Begriff ein, der im späten Mittelalter in Deutschland bis in das vorvorige Jahrhundert sehr häufig vom Ehemann der Ehefrau gegeben wurde. Wisst ihr, wie der hieß? Das ist meine Hausehre. Hausehre. Das war sie. Das, was ihm von Gott als Ehre zugeordnet, geschenkt war. Natürlich besteht ihre Primäraufgabe nun darin, die Ehre seines Hauses darzustellen, zu verwirklichen. Sie soll ihn ergänzen, sie soll ihm helfen bei seinen Aufgaben, sie soll ihm raten, sie soll Impulse geben für seine Arbeit, sie soll das tun für den privaten Bereich in der Familie, sie soll das tun für seinen Beruf und sie soll das tun für die Versammlung. Wenn Firmen in unserer Zeit bei der Einstellung von leitenden Angestellten die Qualität der Frauen für die Auswahl mit berücksichtigen, tut Gottes Wort das Jahrtausende vorher auch schon. Darf ich in dem Zusammenhang verweisen auf die Voraussetzungen zum Ältesten- und diakonischen Dienst im Timotheusbrief? Wie viele Brüder, begabte Brüder, von denen man sagte, sie sind prädestiniert, um hier in der Versammlung Dienste, gute Dienste zu tun, sind dabei und darin gescheitert, weil ihre Frauen nicht mitzogen, nicht dazu fähig waren, nicht dazu willig waren und weil sie diese Hilfestellung ihren Frauen unmöglich oder schwer gemacht haben. Die zweite Aufgabenstellung im internsten Bereich ist die Mutteraufgabe. Ich weiß nicht, ob ich das eine vor das andere setzen müsste. Natürlich kann man erst Mutter sein, wenn man Ehefrau ist. Von daher habe ich es an die zweite Stelle gesetzt. Aber die Mutteraufgabe ist eben mit dieser Primäraufgabe, Ehefrau zu sein, engstens verbunden. Und liebe Brüder, wir bewerten das einfach in unserer antichristlichen Zeit zu niedrig. Sie ist riesenhoch, diese Aufgabe. Riesig groß der Wert. Bitte stellen wir es uns doch einfach mal vor. Unsere Frauen, die Mütter in den Versammlungen, bekämen keine Kinder mehr. Wie schnell wären die Versammlungen denn ausgestorben? Ist es nicht eine ihrer großen Aufgaben, lass mich das bitte einmal so ganz ungeschützt sagen, die biologischen Voraussetzungen zu schaffen dafür, dass Gottes Kinder aus den Kindern werden und damit Zeugen für Gott entstehen? Mal ganz abgesehen von dem Auftrag Gottes, der ja an Mann und Frau gleicherweise erging. Aber Mutter sein meint viel, viel mehr. Die ersten Lebensjahre eines Menschen sind der Mutter anvertraut. Da standen wir unter dem Einfluss unserer Mutter primär. Sie hat die Kinder aufgezogen. Sie hat damit sehr, sehr wesentlichen, wahrscheinlich den entscheidenden Einfluss gehabt, ob wir, ich sag's mal persönlich, ob ich früh oder spät zum Heiland stoßen durfte. Sie hat den entscheidenden Impuls gegeben dafür, ob ich es lernte, den Herrn Jesus zu lieben und zu ehren. Sie legt in das Herz des Kindes die Basis für Gottesfurcht und damit für Weisheit. Wenn heute so viel schwindende Gottesfurcht oder verschwundene Gottesfurcht festgestellt werden muss, liegt es vielleicht daran, dass Mütter das nicht mehr gesehen und ausgeübt haben? Sie lehrt das Kind das erste Beten. Sie unterweist, wenn sie ihre Aufgabe recht versteht, das Kind zuerst in den Schriften, Heiligen Schrift. Sie lebt den Töchtern vor, wie eine Frau nach Gottes Gedanken und eine Mutter aussieht. Sie lebt durch ihr eigenes Verhalten dem Mann gegenüber vor, für die Söhne, wie der Vater und ein echter Sohn auszusehen hat. Mannesbild wird von ihrem Verhältnis zu ihrem Mann mit her geprägt. Mütter pflegen. Mütter kümmern sich. Müttern ist keine Mühe zu groß. Mütter bilden heran. Wenn Paulus an seinen Bruder in Rom, Rufus, denkt, spricht er von einer Schwester, die er gar nicht benennt, als von ihr als seiner und meiner Mutter. Mütter trösten. Mütter machen das Herz still. Mütter haben einen Schoß, auf der man zur Ruhe kommen kann. Und Gott benutzt, und damit dürfte die höchste Würde ausgedrückt sein, das Bild der tröstenden Mutter als Verdeutlichung seines Handelns an seinem Volk. Mutterschaft kann nie deshalb nebenbei ausgeübt werden. Schlussfolgerung kommt unmittelbar danach. Wird sie nebenbei, leichtfertig, nebenbei, zugunsten des Gelderwerbs ausgeübt, wird an der Stelle riesiger Schaden angerichtet, der sich gerade auch in der Gemeinde niederschlägt. Dritter Punkt. Der Tätigkeitsbereich der Frau ist im Wesentlichen das Haus, so sagt es das Neue Testament, im Petrusbrief, in den paulinischen Briefen, an den verschiedensten Stellen. Hier schafft die Christin einen Ort, eine Zone von Geborgenheit, von Ruhe, Nestwärme, eine Atmosphäre des Wohlfühlens. Und die Psychologen, das sind durchweg keine gottesfürchtigen Leute, bescheinigen es uns bis heute, dass man einem Menschen, auch wenn er alt geworden ist, noch abspüren kann, ob er Nestwärme in seiner Familie hatte, von der Mutter hervorgebracht. Auch das ist nie möglich als Nebenberuf, sondern immer nur als Erfüllung der Primäraufgabe, so wie Gott sie zuteilt. Ein vierter Punkt. Frauen üben Gastfreundschaft. Brüder, wie könnten wir Gastfreundschaft genießen, annehmen oder ausüben ohne Frau? Es geschieht ja im Bereich des Hauses. Wisst ihr, was das ist heute? Eine abklingende Tugend, die unsere Versammlungen sehr arm teilweise hat werden lassen. Ist es nicht furchtbar, wenn man Gastfreundschaft nicht mehr übt und zum Beispiel Reisebrüder es nur schwer haben, wenn sie eine Versammlung, teilweise große Versammlungen besuchen, kein Quartier kriegen zu können? Sie bringt sich dann, sie bringt ihre Familie, sie bringt die Versammlung um den Segen, den Gott mit der Gastfreundschaft verbunden hat. Sie klammert die Möglichkeit aus, dass Menschen in ihrem Haus, dem warmen Nest, sich wohlfühlen können. Ich kenne Häuser, wo durch diese Tätigkeit der Christin ungeheuer viele Menschen zum Glauben gefunden haben. Sie gibt die Chance der Seelsorge auf, die ihr in dem Bereich zugewiesen ist, zugeordnet ist. Sie gibt die Chance auf, in diesem Bereich andere Frauen oder Kinder zu lehren an der Schrift. Lasst mich doch bitte einige biblische Personen nennen, Frauen, die das so gehandhabt haben und damit zum großen Segen waren. Der Herr Jesus hätte sich oft unwohl fühlen müssen, wäre nicht eine Maria und Martha da gewesen. Eine Priscilla hat einen Paulus und einen Apollos im privaten Bereich ein Nest, ein Zuhause bereitet und sogar die Möglichkeit genutzt, die Lehrgabe auszuüben. Denken wir an die große Verantwortung, die diese Frau, angesprochen wird sie als Herrin im zweiten Johannesbrief, mit ihrer Gastfreundschaft spielt. Denken wir an die Maria, an die Mutter des Johannes Markus, wo das die Versammlung in ihrem Hause eine Heimat fand. Denken wir an die Versammlung in Philippi, die im Haus der Lydia ein Zuhause fand. Alles nicht möglich, wären die Frauen nicht zurückgetreten und hätten ein Zuhause durch ihren Verzicht zustande gebracht. Und nun gehen wir über den Bereich des eigenen Hauses hinaus. Zweitens, wo liegen die Aufgaben aus diesem Selbstverständnis der Frau, was wir vorhin verschiedentlich und von verschiedenen Seiten her angegangen sind, noch weiter übers Haus, den Bereich des Hauses hinaus? Lukas 8 berichtet uns davon, dass die Frauen kamen und dem Herrn Jesus und seinen Jüngern mit ihrer Habe dienten. Es wird davon gesprochen, dass die Frauen wohltaten, im Wohltun nicht müde wurden. In Apostelgeschichte 9 wird eine Tabea erwähnt und hoch gewertet. Gute Werke hat sie getan. Wer besucht Kranke und pflegt Kranke? Nicht nur im eigenen Haus. Ich sag mal etwas, was vielleicht manchen Widerspruch hervorruft, aber letztlich sicherlich auch so gesehen werden kann. Haben wir nicht, und wir sind dankbar für Gemeindeschwestern, die wir hatten, aber haben wir nicht einen gewissen Teil der Verantwortung einfach auf sie abgewälzt? Eine Verantwortung, die normalerweise den Gemeindeschwester in dem Sinne, wenn die anderen Schwestern dadurch zum Nichttun kommen, ist immer eine Notlösung. Und Notlösung ist nie Gottes ursprüngliche Vorstellung. Wer pflegt und hilft Kranken, Alten? Wer pflegt und hilft Hilfsbedürftigen? Wenn Gemeindeschwestern nicht zu haben sind, so sagt man, heute müssen wir uns um eine Altenpflegerin kümmern. Warum tun es nicht Frauen? Schwestern, das ist ihr Dienst, den Gott ihnen zuweist. Wer kümmert sich um Kinder? Wer kümmert sich evangelistisch um Kinder? Wer tut es diakonisch, um Barmherzigkeit zu erweisen? Wer hilft in der Frauenarbeit? Wir haben doch viel zu wenig Schwestern, die das tun können. Wo ist es verwirklicht, dass die älteren Schwestern die Jüngeren lehren, ihre Männer zu lieben und ihre Kinder zu lieben, durch Vorbild und Wort? Wo sind Schwestern wie die Ephodia und die Syntyche, die am Evangelium mitgekämpft haben? Wo ist eine Persis, die viel gearbeitet hat? Eine Maria, die viel gearbeitet hat? Eine Phöbe, die Dienerin der Versammlung war? Alle in Römer 16 aufgelistet. Und Brüder, es geht noch etwas weiter. Alle diese Dienste entstehen letztlich aus dem angenommenen Selbstverständnis, was Gott der Frau der Christin schenkt. Und dieses Selbstverständnis mündet in der Hingabe an den Herrn. Ich glaube, dass es weibliche Art ist, sich hinzugeben. Viel mehr, als wir als Männer das können. Hingabe an den Herrn in innigster Art, in innigster Dienstgesinnung, welcher Dienst das auch immer sein mag. Das ist die große Qualität, die Gott durch die Andersartigkeit in die Natur unserer Schwestern hineingelegt hat. Nur eins wollen wir uns als Männer, als Väter oder als Söhne, je nachdem, in welchem Verhältnis wir zu unseren Frauen, Müttern und so weiter stehen, merken. Es wird ihnen schwer gemacht, oft von uns, diese Hingabe beizubehalten, wenn wir nicht Anerkennung aussprechen. Zum Schluss, ich will den Rahmen noch einmal nennen, in dem alle Dienste eingebettet sein müssen, aber der nicht nur Rahmen ist, sondern der tatsächlich direkter Dienstinhalt ist. Wisst ihr, was das ist? Das ist mir ganz, ganz groß geworden. Er ist viel größer als je zuvor. Ich wusste das vorher auch, aber das Großwerden ist mehr als nur Wissen. Als ich mich damit beschäftigte einmal, das ist das Gebet, das Beten der Frau. Wo wären wir, Brüder, wenn unsere Frauen nicht für uns beten würden? Es wird oft gefragt, dürfen Frauen bei euch denn nicht beten? Wie muss denn die Antwort heißen? Nein, muss sie heißen, sie müssen sogar beten. Sie müssen beten. Wo wären wir denn, wenn sie für uns nicht beten würden? Es ist einer ihrer wichtigsten Dienste überhaupt. Wer von den Männern kann denn den geistlichen Dienst in der Versammlung, in der Verkündigung, in der Seelsorge, in der Evangelisation, als Älteste, als Lehrer und wie wir das immer ausdrücken können, tun ohne das Gebet? Du hättest doch gar keine Unterstützung. Nur wenn man weiß, dass jemand für einen betet, nur wenn diese Basis da ist, kann Dienst auch wirklich, das Wort sollten wir mit sehr großer Vorsicht immer brauchen, in Vollmacht geschehen. Was wir uns da oft nach unseren Diensten als Verdienst zugeschrieben haben, denke ich, ist oft vorher als Sieg auf den Knien unserer Schwestern errungen worden. Der gehört uns gar nicht. Der gehört natürlich dem Herrn. Aber von ihm haben sie ihn geholt, damit wir ihn ausüben konnten. Ich meine, wenn nicht, und so ging mir das auch, als ich das nochmal durchdachte. Wir haben ja alle mit dem Thema uns schon oft beschäftigt, hoffentlich jedenfalls. Aber wenn man diese Dienste so besieht und wertet, dann kann man überhaupt nicht mehr begreifen. Dann versteht man überhaupt nicht mehr, warum das Gebot des Schweigens von Gottes Seite für unsere Schwestern in der Öffentlichkeit der Versammlung auf so viel Kritik stößt. Das ist für mich einfach heute nicht mehr begreiflich. Ist das nicht eine riesig große Palette von Tätigkeitsbereichen, die so nach Gottes Willen und Norm geordnet sind, aufgegeben sind, dass man an der Stelle doch wirklich auch Gottes Norm befolgen kann. Erklärlich ist solche Kritik nur, wenn man die Welthaltung selbst bejaht. Männer sind so wie Frauen. Wie ein Mann sein wollen. Wenn eine Schwester, meist sind es die Männer, die sie dahin bringen, Wenn eine Schwester erstmal von den Männern dahin gebracht worden ist, dann hat sie die Denkart der Welt verwirklicht. Gott verneinte für die, die sein eigen sind und weiblichen Geschlechtes sind, die Führungsrolle in der Öffentlichkeit der Versammlung und auch in der Ehe. Deswegen unterstellte er oder führte er das Nein ein zum Reden und zum Beten in der Versammlung. Genauso sehr, wie wir davon überzeugt sind, dass jedes Wort Jesu, was sich gründet auf sein Werk von Golgatha und Bezug nimmt auf unser ewiges Heil, heute Gültigkeit hat, hat dieses Wort, diese Vorstellung Gottes auch Gültigkeit bis heute. Würde sie die Führung übernehmen, so erklärt es Gott, vor allen Dingen auch im Petrusbrief, 1. Petrus 3, träte sie aus der Verborgenheit, der Schamhaftigkeit und Sittsamkeit heraus, verließe den ihr von Gott zugewiesenen Platz und würde damit seine göttliche Ordnung negieren, verneinen. Sie übernehme damit diese Führungsrolle und würde damit leugnen, dass sie Gehilfin ist, sondern sie würde damit sagen, nein, ich bin der Meister. Ich habe zu führen. Und 1. Petrus 2, zweiter Teil, Gott verneint es, weil er sagt, sie ist nicht nur Gehilfin, sie ist nicht nur als Zweite geschaffen, eben als Hilfe für den Ersten, sondern sie ist auch angreifbarer. Sie ist das schwächere, versuchlichere Gefäß. Adam wurde nicht versucht, sondern Eva wurde versucht und fiel in Übertretung. Von daher setzte Gott seine Normen erneut fest. Das ist sein Maß und sein Wille in der Ehe und in der Versammlung. Und deswegen verneint er hier das Führen für die Frau. Beide sind nämlich Stätten, wo er demonstrieren will, wie heil es unter seiner Obhut und Führung, Gottes Obhut und Führung, zugehen kann, wenn man sich nach seinen Vorstellungen richtet und die befolgt. Nun habe ich das Negative an den Schluss gesetzt, aber bewusst kurz gefasst. Brüder, haben wir es meist nicht umgekehrt gemacht? Ich denke, wir haben leider das fast nur, oft ohne Begründung, unseren Schwestern gesagt, weil wir es kaum begründen konnten. Und wie reich Frauendienste sein können und welch großen Wert sie haben, das haben wir oft verschwiegen. Wenn daneben diese einseitige Belehrung, die wir vorgenommen haben, auch noch das Versagen im Tun der Dienste tritt, wer kann dann nicht verstehen, dass Ersatzvorstellungen aufkommen? Frauendienst im privaten Bereich wie auch im erweiterten Bereich sind von unvorstellbarer Bedeutung. Ungeheuer wichtig. Und ich meine, die positiven Seiten und die ganze Bandbreite der Möglichkeit eines hingegebenen, vom Gebet eingerahmten, unterstützten Dienstes der Frau, unseren Schwestern darzulegen, in den Versammlungen, verbunden mit dem Willen Gottes und dem Versprechen seiner Belohnung. Das, denke ich, ist sicher dringende Aufgabe für uns alle. Und wir sollten es uns aufs Herz nehmen.